begrüße Sie recht herzlich zum letzten Abend unserer Vortragsreihe Erzählte Welt, narrative Ethik. Ich habe ja an dieser Stelle immer jeden Montagabend das Vergnügen, einen Referenten vorzustellen und komme mir ein bisschen komisch vor, wenn ich das bei mir selbst tun soll. Ich weiß nicht, ob Sie da Bedarf haben. Also für diejenigen, die alles Wesentliche über mich erfahren wollen, ich lehre an dieser Hochschule, und zwar im Studiengang Kommunikationsdesign. Und das Fach, das ich zu vertreten habe, das schimpft sich kreatives Schreiben. Und viel mehr müssen Sie dann auch gar nicht wissen von mir. Sie wissen, der Untertitel dieser Reihe lautet »Wie Geschichten Werte vermitteln«. Dem sind wir ein Semester lang nachgegangen, wie Geschichten Werte vermitteln. Und deshalb möchte ich Ihnen zu Beginn heute eine kleine, bedeutungslose Geschichte erzählen. Und somit fangen wir an. Es war einmal ein kleiner Junge, dem wurde von seinem Lehrer aufgetragen, ein Bild zu malen. Auf dem Bild sollte der kleine Junge sich selbst malen, als Mann, als Erwachsener, wie er dann aussähe, was er dann mache, welchem Beruf er nachginge. Der kleine Junge zögerte nicht, nahm einen großen Block und die Wasserfarben und machte sich ans Werk. Er malte und malte und malte, und auf dem großen Bogen entstand, Pinselstrich um Pinselstrich, ein großes Zimmer. Von den Wänden dieses großen Zimmers, vor diesen Wänden, standen Regale, voll mit Büchern bis zur Decke. Mitten im Raum stand ein schwerer Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch stand eine Schreibmaschine, an der ein bärtiger Mann saß und tippte. Dieser bärtige, tippende Mann rauchte Pfeife. Der Lehrer besah sich das Bild lange schweigend, bis er schließlich fragte, »Und was möchtest du nun werden?« Der Junge sah ihn erstaunt an und sagte, »An dieser Stelle sollte ich die Geschichte wohl unterbrechen. Schließlich wollen Sie ja einen Vortrag über die Zeit auf dem Zauberberg, einen Vortrag über Thomas Manns großen Roman »Der Zauberberg« hören. Vorab würde ich gern von Ihnen wissen, damit ich nicht Eulen nach Athen trage, wer von Ihnen hat diesen Roman »Der Zauberberg« gelesen? Vier Leute in diesem Saal, einer, denke ich, eine aus der Fraktion der Studierenden, ich nehme Sie da, glaube ich, besser aus der Fraktion. Es ist schon mehr, als ich erwartet habe. Ich frage noch mal weiter. Wer hat denn sonst was von Ihnen schon von Thomas Mann gelesen? Was ist Ihnen von dieser Lektüre in Erinnerung geblieben? Was bleibt da haften, wenn man Thomas Mann liest? Würde mich interessieren. Nichts? Ja, bitte? Lange Sätze, langatmige Passagen. Würde da jemand widersprechen? Ja, bitte. Da steigen Sie schon mit im Mang. Das sollten wir natürlich heute auch vielleicht noch miteinander diskutieren. Ja, Frau. Diese Stimmung ist auch immer die gleiche. Es nützt nichts. Irgendeinen Luftzug habe ich mir erklären lassen, der durch die Lüftung bedingt ist. Also es senkt sich irgendwann dann mal. Also die Stimmung bleibt immer die gleiche. Schauen wir mal. Ich möchte mit Ihnen heute Abend ein paar Stationen ablaufen. Zuerst machen wir kurz Halt beim Autor, werfen ein paar Blicke auf das Leben von Thomas Mann und sein Werk. So, dann fahren wir dann gemeinsam auf den Zauberberg, schauen uns an, was dort von wem gespielt wird, nehmen also die Handlung des Romans in den Blick und seine wichtigsten Figuren. Von dort aus gehen wir noch ein paar Schritte weiter zu den philosophischen Wegmarken des Werkes, was ja unserer Reihe auch gemäß ist, und betrachten, was es mit der Zeit in diesem Roman auf sich hat. Unsere letzte Station, die vierte dann, wird weiter höher im Gebirge der Spekulation liegen. Vielleicht erreichen wir sie aber auch nur nach einer Steilfahrt hinunter in die Niederungen schriftstellerischer Überlegungen. Wie auch immer, wir werden dort Ausschau halten nach dem Erzählen und danach, was das Erzählen mit der Zeit zu tun hat und mit ihr macht. Da sind wir dann schon nicht mehr auf dem Zauberberg des Thomas Mann, sondern stehen vor den entzauberten Wirklichkeiten eines Hochschullehrers, der das Schreiben lernen soll. Fahren wir also zur ersten Station, dem Autor und seinem Werk. Zu Thomas Manns Leben und Werk lässt sich Abendfüllendes sagen und filmen. Vielleicht haben Sie es gesehen, Heinrich Prelor hat über die Familie Mann, über Thomas Mann, seinen älteren Bruder Heinrich, über Thomas und Katja Manns Kinder, Erika, Klaus, Golo, Elisabeth und Michael, ein mehrteiliges, viel beachtetes Dokumentarspiel gedreht. Das wurde mehrfach in den letzten Jahren von den ARD-Fernsehanstalten ausgestrahlt und es heißt Die Manns, ein Jahrhundertroman. Und tatsächlich hat das Schicksal dieser Familie romanhafte Züge. Auf die lohnt es sich durchaus auch zu blicken, aber heute Abend werden wir das nicht tun. Ich möchte Ihnen nur ein paar Daten aus Thomas Manns Leben herunterrattern. Geboren wird Thomas Mann am 6. Juni 1875 als zweiter Sohn eines Senators in Lübeck. Er wächst also in gutbürgerlichen Verhältnissen auf. Nach dem Gymnasium zieht er nach München und arbeitet 1894 bei einer Feuerversicherungsanstalt. Er hatte schon als Schüler den Frühlingssturm, eine Monatszeitschrift für Kunst, Literatur und Philosophie, mit herausgegeben. Und nun in seinem ersten Jahr in München schreibt er eine erste Novelle. Er beginnt ein Studium an der Technischen Hochschule München und schreibt Beiträge für eine Zeitschrift, die sein Bruder Heinrich herausgibt. Während zweier Jahre in Rom nimmt er die Arbeit an den Buddenbrooks auf, einem autobiografisch gefärbten Roman über eine Lübecker Kaufmannsfamilie. Für diesen Roman wird er später, 1929, den Literaturnobelpreis erhalten. 1898 und 1899 arbeitet er als Redakteur bei der Satirezeitschrift Simplicissimus. Es folgt ein Jahr Militärdienst. 1901 erscheinen dann die Buddenbrooks und damit beginnt seine steile Karriere als Schriftsteller. Sein Leben führt er, der zunehmend wohlhabend wird, als Großbürger. Die Demokratie entspricht nicht seinem elitären, oft reaktionären Denken. Gleichwohl, trotz dieses reaktionären Denkens 1933, emigriert er. Zuerst nach Frankreich, dann in die Schweiz, lebt in Küsnacht bei Zürich. 1936 wird ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Er wird tschechischer Staatsbürger. 1938 übersiedelt er dann in die USA, wird Gastprofessor in Princeton. 1940 siedelt er über nach Kalifornien. Und zwei Jahre später wendet er sich in 25 Radiosendungen an deutsche Hörer. Er macht, wenn Sie so wollen, Propaganda im Dienste der Amerikaner. 1944 wird er dann auch amerikanischer Staatsbürger, aber 1952 kehrt er nach Europa in die Schweiz zurück, kauft später in Kilchberg bei Zürich sein letztes Haus und am 12. August 1955 stirbt er im Kantonsspital in Zürich im Alter von 80 Jahren, also durchaus betagt. Soweit ein paar Daten zu seinem Leben. Zu seinen wichtigen Werken gehören Novellen wie Tonio Kröger oder Tod in Venedig. Womöglich ist das etwas, was die meisten von Ihnen gelesen haben, wenn sie denn mal in der Schule mit Thomas Mann in Berührung kamen. Ich glaube, da ist Tod in Venedig immer ganz oben. Womöglich kennen Sie auch die Verfilmung, die 1971 entstand von Luchino Visconti. Ja, sehr beeindruckend verfilmt. Beeindruckend auch die Musik. Gustav Mahlers Fünfte kann man da genießen in diesem Film. Weitere wichtige Werke von Thomas Mann sind das Fragment, Romanfragment Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, der Essay Betrachtung eines Unpolitischen, der 1918 erschien, und so bedeutende Romane wie Josef und seine Brüder, Dr. Faustus, denken Sie an unseren Vortrag letzte Woche, und eben der Zauberberg, der 1924 erschien. Letzte Woche hörten wir an dieser Stelle Harald Kirchners Vortrag über Goethes Faust. Will man Thomas Manns Bedeutung als Schriftsteller erfassen, so ist interessant, seine Ambition zu erkennen. Die Größe eines Goethes zu erreichen, sozusagen der Goethe des 20. Jahrhunderts zu werden, oder doch zumindest ein großer Dichter der Deutschen, das dürfte in etwa die Liga gewesen sein, die er angepeilt hat. Ohne Zweifel ist er einer der namhaftesten Schriftsteller deutscher Sprache geworden. Wie gesagt, 1929 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. So vielen wird diese bedeutendste internationale Ehrung ja nicht zuteil. Kennen Sie noch andere deutschsprachige Autoren, die den Nobelpreis erhalten haben? Fällt Ihnen da jemand ein? Krass, habe ich gehört, ja. Hesse? Böll? Bitte? Nein, es ist kein Kriterium, aber ich hätte gerne einfach mal ins Bewusstsein gerufen, wer denn da so dazugehört. Eben genau deshalb wird vielleicht deutlich, dass es kein Kriterium ist. Naja gut, den gab es auch erst seit 1901. Die konnten den schlecht kriegen. 1902, also der zweite Nobelpreisträger, Literaturnobelpreisträger, war Theodor Mommsen. Sagt er Ihnen was? Manchen ja, aber womöglich weniger als Schriftsteller. Er war Historiker. Der nächste dann war 1908 Rudolf Eucken. Na? Ja, Philosoph, Religionsphilosoph vornehmlich auch. Religionsphilosophische Schriften, das war der Anlass, warum er den Nobelpreis bekam. 1910 Paul Heyse, 1912 Gerhard Hauptmann, 1919 der Schweizer Karl Spitteler. Ja, und dann 1929 Thomas Mann. Der nächste war dann 1946, also lange Pause, Hermann Hesse, 1966 Nelly Sachs, 1972 Heinrich Böll und 1999 kam Grass und 2004 Elfriede Jelinek. Und zwischen Böll und Grass gab es da noch jemand? Bitte? Oh, der Jelinek, ja. Naja, Sie wollten ja wissen, ob es ein Kriterium ist. Es war für mich ganz spannend, als 1999 Günter Grass den Literaturnobelpreis bekam, hieß es in der Presse, er sei der erste Autor deutscher Sprache seit Heinrich Böll, der den Preis bekommt. Das stimmt nicht. 1981 war Elias Canetti dran. Es wird immer wieder vergessen, dass es ein Autor deutscher Literatur ist, wenn auch Deutsch nicht seine Muttersprache war. Damals war er übrigens englischer Staatsbürger, lebte aber zuletzt in Zürich. Zürich scheint irgendwie so eine Endstation zu sein für Literaten. Nun gut, Thomas Mann nahm also diese Auszeichnung 1929 entgegen. Ich möchte ihn mal vorlaufen lassen, was man da so erleben konnte.
Thomas Mann hat sich der Ruhm, sein Platz auf dem Podium verlassen, er schreibt die Stunden wieder, das sagt jetzt Thomas Mann, schrieb von dem schwedischen König, Hände schütteln, Thomas Mann verrückt sich. Die Fraktion für Thomas Mann. Thomas Mann kehrt an seinen Platz auf der Estrade zurück.
Ja. Nun haben Sie gehört, wie schnell man diesen Preis bekommt. Nun gut. Hat Thomas Mann tatsächlich so viel für die Literatur seiner Zeit geleistet wie ein Goethe für die seine? War Thomas Mann ein literarischer Neuerer wie sein Vorbild? Wir haben es letzte Woche gehört, dass Goethe durchaus als Neuerer anzusehen ist. Ja, da habe ich so meine Zweifel. Ich glaube das nicht unbedingt. Ich glaube, dass er vielleicht eine bestimmte Form des Romans sozusagen zu einer weiteren Höhe getrieben hat, aber er hat, glaube ich, nicht den Roman in irgendeiner Weise erneuert oder überwunden, eine bestimmte Form. Neuerer dieser Zeit beispielsweise war so jemand wie James Joyce. Ja. Der hat etwas gemacht, was es zuvor nicht gab. Das kann man von Thomas Mann in der Form, glaube ich, nicht sagen. Gleichwohl ein bedeutender Autor. Und diese Frage möchte ich jetzt auch nicht so weiter vertiefen, ob er da ein Neuerer ist oder nicht. Aber ich glaube, da ist sich die Literaturkritik wahrscheinlich auch durchaus einig in der Einschätzung. Gehen wir lieber ein paar Schritte weiter und steuern die nächste Station des heutigen Abends an. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben vier Stationen. Die zweite beschäftigt sich mit der Handlung und den Figuren des Romans, der Zauberberg. Ja, von einer Handlung des Romans zu sprechen, scheint leicht übertrieben. Meine Taschenbuchausgabe des Zauberbergs zählt rund 750 Seiten und ihr Handlungskern ist ziemlich rasch wiedergegeben. Da brauchen Sie womöglich nur eine Seite dafür, höchstens. Es geht auch auf einer halben. Die Geschichte beginnt rund 7 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, also 1907. Hans Castorp, ich habe Ihnen die Namen dahin geschrieben. Das ist, glaube ich, immer für die, die Protokoll führen, nicht so ganz einfach herauszufinden, wie die Figuren denn so heißen. Dienst am Kunden. Also, Hans Castorp, der Held in Anführungszeichen des Romans, ist ein 24 Jahre alter Hamburger aus gutbürgerlichen Verhältnissen, ein Patriziersohn, der gerade seinen Ingenieurtitel erworben hat und in etwa 3 Wochen seine Arbeit bei einer Schiffswerft in seiner Heimatstadt antreten soll. Die 3 Wochen nützt er, um nach Davos zu fahren. Dort weilt bereits seit einem halben Jahr sein Vetter Joachim Ziemsen, den Namen habe ich nicht angeschrieben, weil wir uns mit dem nicht mehr länger beschäftigen. Dort weilt also seit einem halben Jahr sein Vetter Joachim Ziemsen in Davos, um in einem Sanatorium seine Lungenkrankheit zu kurieren. Sie sollten da wissen, zu dieser Zeit konnte man Lungenerkrankungen noch nicht so erfolgreich behandeln, wie man es heute kann. Tuberkulose, Bronchitis, Asthma verliefen oft tödlich. Hans Castorp, der noch nie so weit gereist und in den Bergen gewesen war, ist bald fasziniert von der eigentümlichen Welt in dieser Heilanstalt. So sehr fasziniert, dass er nicht wieder heimreist, sondern sich selbst dort behandeln lässt, weil er anscheinend auch ein Lungenproblem hat. Er lernt nun in diesem Sanatorium eigenwillige, interessante Menschen kennen, setzt sich mit verschiedenen Ideen und Theorien auseinander, erlebt eine Liebe, wird angezogen von Krankheit und Tod. So vergeht eine lange Zeit. Am Ende geht er wieder nach unten, in die Ebene, ins Flachland, in die normale Welt und zieht in den Krieg. Das war der Plot. Einen Actionfilm kann man daraus, glaube ich, nicht machen. Der Roman ist aber im Übrigen verfilmt worden, relativ werkgetreu, 1981 von Hans W. Geißendörfer. Seinen Reiz entwickelt der Roman durch die Figuren, die Menschen und ihre Lebenskonzepte. Und durch die Sprache, die Thomas Mann ihnen gibt, durch den Ton, den er wählt. Um Ihnen davon einen Eindruck zu verschaffen, möchte ich Ihnen das erste Kapitel zu Gehör bringen, gelesen von Gerd Westphal. Es wird so eine Viertelstunde etwa gehen. Achten Sie vielleicht mal auf den Erzählton, der da angeschlagen wird. Und bedenken Sie, dass uns nur 100 Jahre von der Entstehung dieses Romans trennen. Vielleicht achten Sie auch darauf, wie sehr sich dieses Deutsch von dem unterscheidet, das wir sprechen.
Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos Platz im Graubündischen. Er fuhr auf Besuch für 3 Wochen. Von Hamburg bis dort hinauf, das ist aber eine weite Reise. Zu weit eigentlich im Verhältnis zu einem so kurzen Aufenthalt. Es geht durch mehrere Herrenländer, bergauf und bergab, von der süddeutschen Hochebene hinunter zum Gestade des Schwäbischen Meeres und zu Schiff über seine springenden Wellen hin, dann über Schlünde, die früher für unergründlich galten. Von da an verzettelt sich die Reise, die so lange großzügig in direkten Linien vonstatten ging. Es gibt Aufenthalte und Umständlichkeiten. Beim Ort der Ruhr Schacht auf schweizerischem Gebiet vertraut man sich wieder der Eisenbahn, gelangt aber vorderhand nur bis Landquart, einer kleinen Alpenstation, wo man den Zug zu wechseln gezwungen ist. Es ist eine Schmalspurbahn, die man nach längerem Herumstehen in windiger und wenig reizvoller Gegend besteigt und in dem Augenblick, wo die kleine, aber offenbar ungewöhnlich zugkräftige Maschine sich in Bewegung setzt, beginnt der eigentlich abenteuerliche Teil der Fahrt. Ein jäher und zäher Aufstieg, der nicht enden zu wollen scheint. Denn die Station Landquart liegt vergleichsweise noch in mäßiger Höhe. Jetzt aber geht es auf wilder, drangvoller Felsenstraße allen Ernstes ins Hochgebirge. Hans Castorp, dies der Name des jungen Mannes, befand sich allein mit seiner krokodilsledernen Handtasche, einem Geschenk seines Onkels und Pflegevaters Konsul Tienappel, um auch diesen Namen hier gleich zu nennen, seinem Wintermantel, der an einem Haken schaukelte, und seiner Plädrolle in einem kleinen, grau gepolsterten Abteil. Er saß bei niedergelassenem Fenster und da der Nachmittag sich mehr und mehr verkühlte, so hatte er Familiensöhnchen und Zärtling den Kragen seines modeschweiten, auf Seide gearbeiteten Sommerplaziers aufgeschlagen. Neben ihm auf der Bank lag ein broschiertes Buch namens Ocean Steamships, worin er zu Anfang der Reise bisweilen studiert hatte. Jetzt aber lag es vernachlässigt da, indes der reinstreichende Atem der schwerkeuchenden Lokomotive seine umschlagende Kohlenpartikel verunreinigte. Er hatte nicht beabsichtigt, diese Reise sonderlich wichtig zu nehmen und sich innerlich auf sie einzulassen. Seine Meinung vielmehr war gewesen, sie rasch abzutun, weil sie abgetan werden musste. Ganz als derselbe zurückzukehren, als der er abgefahren war, und sein Leben genau dort wieder aufzunehmen, wo er es für einen Augenblick hatte liegen lassen müssen. Noch gestern war er völlig in den gewohnten Gedankenkreise befangen gewesen, hatte sich mit dem jüngst zurückliegenden, seinem Examen und dem unmittelbar bevorstehenden, seinem Eintritt in die Praxis bei Thunder und Wills, Schiffswerft, Maschinenfabrik und Kesselschmiede beschäftigt und über die nächsten 3 Wochen mit so viel Ungeduld hinweggeblickt, als seine Gemütsart nur immer zuließ. Jetzt aber war ihm doch, als ob die Umstände seine volle Aufmerksamkeit erfordern und als ob es nicht angehe, sie auf die leichte Achse zu nehmen. Dieses Emporgehobenwerden in Regionen, wo er noch nie geatmet und wo, wie er wusste, völlig ungewohnte, eigentümlich dünne und spärliche Lebensbedingungen herrschten, es fing an, ihn zu erregen, ihn mit einer gewissen Ängstlichkeit zu erfüllen. Heimat und Ordnung lagen nicht nur weit zurück, sie lagen hauptsächlich klaftertief unter ihm. Und noch immer stieg er darüber hinaus. Schwebend zwischen ihnen und dem Unbekannten fragte er sich, wie es ihm dort oben ergehen werde. Vielleicht war es unklug und unzuträglich, dass er, geboren und gewohnt, nur ein paar Meter über dem Meeresspiegel zu atmen, sich plötzlich in diese extremen Gegenden befördern ließ, ohne wenigstens einige Tage an einem Platze von mittlerer Lage verweilen zu haben. Er wünschte, am Ziel zu sein, denn einmal oben, dachte er, würde man leben wie überall und nicht so wie jetzt im Klimmen daran erinnert sein, in welchen unangemessenen Sphären man sich befand. Er sah hinaus. Der Zug wand sich gebogen auf schmalem Pass. Man sah die vorderen Wagen, sah die Maschine, die in ihrer Mühe braune, grüne und schwarze Rauchmassen ausstieß, die verflatterten. Wasser rauschten in der Tiefe zur Rechten. Links strebten dunkle Fichten zwischen Felsblöcken gegen einen steingrauen Himmel empor. Stockfinstere Tunnel kamen und wenn es wieder Tag wurde, taten weitläufige Abgründe mit Ortschaften in der Tiefe sich auf. Es war gegen 8 Uhr, noch hielt sich der Tag. Ein See erschien in landschaftlicher Ferne, seine Flut war grau und schwarz stiegen Fichtenwälder neben seinem Ufer
An den umgebenden Höhenländern wurden dünn weiter oben, verloren sich und ließen nebelig kahles Gestein zurück. Man hielt an einer kleinen Station, es war Davosdorf, wie Hans Castorp draußen ausrufen hörte, er würde nun binnen kurzem am Ziel sein. Und plötzlich vernahm neben sich Joachim Ziemsens Stimme, seines Vetters gemächliche Hamburger Stimme, die sagte, ach du, nur schneid nur aus. Und wie er hinaus sah, stand unter seinem Fenster Joachim selbst auf dem Perron, in braunem Ulster, ganz ohne Kopfbedeckung und so gesund aussehend wie in seinem Leben noch nicht. Er lachte und sagte wieder, komm nur heraus, du, geniere dich nicht. Ich bin aber noch nicht da, sagte Hans Castorp verdutzt und noch übersetzend. Doch, du bist da, dies ist das Dorf. Zum Sanatorium ist es näher von mir. Ich habe den Wagen hier. Gib mal deine Sachen her. Und lachend, verwirrt, in der Aufregung der Ankunft und des Wiedersehens, reichte Hans Castorp ihm Handtasche und Wintermantel, die Playrolle mit Stock und Schirm und schließlich auch Ocean Steamships hinaus. Dann lief er über den engen Korridor und sprang auf den Bahnsteig zur eigentlichen und sozusagen nun erst persönlichen Begrüßung mit seinem Vetter, die sich ohne Überschwang wie zwischen den Leuten von kühlen und spröden Sitten vollzog. Es ist sonderbar zu sagen, aber von jeher hatten sie es vermieden, einander beim Vornamen zu nennen. Einzig und allein aus Scheu vor zu großer Herzenswärme. Da sie sich aber doch nicht gut mit Nachnamen anreden konnten, so beschränkten sie sich auf das Du. Das war eingewurzelte Gewohnheit zwischen den Vettern. Ein Mann in Livree mit Dressenmütze sah zu, wie sie einander, der junge Ziemsen in militärischer Haltung, rasch und ein bisschen verlegen die Hände schüttelten und kam dann heran, um sich Hans Castorps Gepäckschein auszubinden. Denn er war Concierge des internationalen Sanatoriums Berghof und zeigte sich willens, den großen Koffer des Gastes vom Bahnhof Platz zu holen, indes die Herren direkt mit dem Wagen zum Abendbrot fuhren. Der Mann hinkte auffallend. Und so war das Erste, was Hans Castorp Joachim Ziemsen fragte, ist das ein Kriegsveteran? Was hinkt er denn so? Ja, danke, erwiderte Joachim etwas bitter, ein Kriegsveteran, der hat's im Knie. Oder hatte es doch, denn dann hat er sich die Kniescheibe herausnehmen lassen. Hans Castorp besann sich, so rasch er konnte. Ja so, sagte er, indem er entgegen den Kopf hob und sich flüchtig umblickte. Du wirst mir aber doch nicht weismachen wollen, dass du noch so etwas hast. Du siehst ja aus, als ob du dein Portepee schon hättest und gerade aus dem Manöver kämst. Und er sah den Vetter von der Seite an. Joachim war größer und breiter als er, ein Bild der Jugendkraft und wie für die Uniform geschaffen. Er war von dem sehr braunen Typus, den seine blonde Heimat nicht selten hervorbringt, und seine ohnehin dunkle Gesichtshaut war durch Verbrennung beinahe bronzefarben geworden. Mit seinen großen schwarzen Augen und dem dunklen Schnurrbärtchen über dem vollen, gut geschnittenen Munde wäre er geradezu schön gewesen, wenn er nicht abstehende Uhren gehabt hätte. Sie waren sein einziger Kummer und Lebensschmerz gewesen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Jetzt hatte er andere Sorgen. Hans Castorp fuhr fort, du kommst doch gleich mit mir runter, ich sehe wirklich kein Hindernis. Gleich mit dir? Fragte der Vetter und wandte ihm seine großen Augen zu, die immer sanft gewesen waren, in diesen 5 Monaten aber einen etwas müden, ja traurigen Ausdruck angenommen hatten. Gleich wann? Na, in 3 Wochen. Ach so, du fährst wohl schon wieder nach Hause in deinen Gedanken, antwortete Joachim. Erst akklimatisiere dich mal, das ist gar nicht so leicht, sonst zu sehen. Und dann ist das Klima auch nicht das einzig Sonderbare bei uns. Du wirst ja mancherlei Neues sehen, pass auf. Und was du von mir sagst, das geht denn doch nicht so flott mit mir, du. In 3 Wochen nach Haus, das sind so Ideen von unten. Ich bin ja wohl braun, aber das ist hauptsächlich Schneeverbrenner und hat nicht viel zu bedeuten, wie Behrens auch immer sagt. Und bei der letzten Generaluntersuchung hat er gesagt, um ein halbes Jahr wird es wohl ziemlich sicher noch dauern. Ein halbes Jahr? Bist du toll? Rief Hans Castorp. Sie hatten sich eben vor dem Stationsgebäude, das nicht viel mehr als ein Schuppen war, in das gelbe Kabriolett gesetzt, das dort auf steinige Platze bereit stand. Und während die beiden Braunen anzogen, warf sich Hans Castorp empört auf dem harten Kissen herum. Ein halbes Jahr?
Du bist ja schon fast ein halbes Jahr hier.
Man hat doch nicht so viel Zeit.
Ja,
Zeit, sagte Joachim und nickte mehrmals geradeaus, ohne sich um des Vetters ehrliche Entrüstung zu kümmern. Ich springe hier um mit der menschlichen Zeit. Das glaubst du gar nicht. 3 Wochen sind wie ein Tag vor ihnen, du wirst schon sehen. Du wirst das alles schon lernen, sagte er und setzte hinzu. Man ändert hier seine Begriffe. Hans Castor betrachtete ihn unausgesetzt von der Seite. Du hast dich aber doch prachtvoll erholt, sagte er kopfschüttelnd. Ja, meinst du? Antwortete Joachim. Nicht wahr, ich denke doch auch. Aber ich habe noch Sputum, sagte er mit einem zugleich lässigen und heftigen Achselzucken, das ihm nicht gut zu Gesichte stand, und ließ seinem Vetter etwas sehen, was er aus der ihm zugekehrten Seitentasche seines Ulsters zur Hälfte herauszog und gleich wieder verwahrte, eine flache, geschweifte Flasche aus blauem Glase mit einem Metallverschluss. Das haben die meisten von uns hier oben, sagte er. Es hat auch einen Namen, aber so einen Spitznamen, ganz bequem. Du siehst dir die Gegend an? Das tat Hans Castorp und er äußerte großartig. Findest du? Fragte Joachim. Die entfernteren Bergkulissen hinten am Ausgang, gegen den das Tal sich verjüngte, zeigten ein nüchternes Schieferblau. Da ein Wind sich aufgemacht hatte, wurde die Abendkühle empfindlich. Nein, ich finde es offen gestanden nicht so überwältigend, sagte Hans Castorp. Wo sind denn die Gletscher und Firnen und die gewaltigen Bergriesen? Diese Dinger sind doch nicht sehr hoch, wie mir scheint. Doch, sie sind hoch, antwortete Joachim. Du siehst die Baumgrenze fast überall. Sie markiert sich ja auffallend scharf. Die Fichten hören auf und damit hört alles auf. Außer es ist Felsen, wie du bemerkst. Da drüben, rechts von dem Schwarzhorn, dieser Zinke dort, hast du sogar einen Gletscher. Siehst du das Blaue noch? Er ist nicht groß, aber es ist ein Gletscher. Wie es sich gehört, der Skaletta-Gletscher. Witzmichel und Tinsenhorn in der Lücke, du kannst sie von hier aus nicht sehen, liegen auch immer im Schnee, das ganze Jahr. In ewigem Schnee, sagte Hans Castorp. Ja, ewig, wenn du willst. Doch, hoch ist das alles schon. Aber wer selbst sind scheußlich hoch, musst du bedenken. 1600 Meter über dem Meer, da kommen die Erhebungen nicht so zur Geltung. War das eine Kletterei? Mir ist Angst und Bange geworden, kann ich dir sagen. 1600 Meter, das sind ja annähernd 5000 Fuß, wenn ich es ausrechne. In meinem Leben war ich noch nicht so hoch. Und Hans Castorp nahm neugierig einen tiefen, probenden Atemzug von der fremden Luft. Sie war frisch und nichts weiter. Sie entbehrte des Duftes, des Inhaltes, der Feuchtigkeit. Sie ging leicht ein und sagte der Seele nichts. Ausgezeichnet, bemerkte er höflich. Das ist eine berühmte Luft. Übrigens präsentiert sich die Gegend heute Abend nicht vorteilhaft. Manchmal nimmt sie sich besser aus, besonders im Schnee. Aber man sieht sich sehr satt an ihr. Wir alle hier oben, kannst du mir glauben, haben sie ganz unaussprechlich satt, sagte Joachim. Und sein Mund wurde von einem Ausdruck des Ekels verzogen, der übertrieben und unbeherrscht wirkte. Und ihn wiederum nicht gut kleidete. Du sprichst so sonderbar, sagte Hans Castorp. Spreche ich sonderbar? Fragte Joachim mit einer gewissen Besorgnis und wandte sich seinem Vetter zu. Nein, verzeih, es kam mir wohl nur einen Augenblick so vor, beeilte sich Hans Castorp zu sagen. Er hatte aber die Wendung »wir hier oben« gemeint, die Joachim schon zum dritten oder vierten Mal gebraucht hatte und die ihn auf irgendeine Weise beklemmend und seltsam anmutete. Unser Sanatorium liegt noch höher als der Ort, wie du siehst, fuhr Joachim, vor 50 Meter. Im Prospekt steht 100, aber es sind bloß 50. Am allerhöchsten liegt das Sanatorium Schatzalp, dort drüben, man kann es nicht sehen. Die müssen im Winter ihre Leichen per Bobschlitten herunterbefördern, weil dann die Wege nicht fahrbar sind. Ihre Leichen? Ach so, na, hör mal, rief Hans Castorp. Und plötzlich geriet er ins Lachen, in ein heftiges, unbezwingliches Lachen, das seine Brust erschütterte und sein vom kühlen Wind etwas steifes Gesicht zu einer leise schmerzenden Grimasse verzog. Auf den Bobschlitten? Und das erzählst du mir so in aller Gemütsruhe? Du bist ja ganz zynisch geworden in diesen 5 Monaten.
Gar nicht zynisch, antwortete Johann.
mache Achselzucken. Wieso denn? Das ist den Leichen doch einerlei. Übrigens kann es wohl sein, dass man zynisch wird hier bei uns. Behrens selbst ist auch so ein alter Zyniker. Ein famoses Huhn nebenbei, alter Chorstudent und glänzender Operateur, wie es scheint. Er wird dir gefallen. Dann ist da noch Krokowski, der Assistent. Ein ganz geschultes Etwas. Im Prospekt ist besonders auf seine Tätigkeit hingewiesen. Der treibt nämlich Seelenzergliederung mit dem Patienten. Was treibt er? Seelenzergliederung? Das ist ja widerlich. Jedenfalls Castor. Und nun nahm seine Heiterkeit überhand. Er war ihrer gar nicht mehr Herr. Nach allem anderen hatte die Seelenzergliederung es ihm vollends angetan. Und er lachte so sehr, dass die Tränen ihm unter der Hand hervorliefen, mit der er sich vorbeugend die Augen bedeckte. Joachim lachte ebenfalls herzlich, es schien ihm wohl zu tun. Und so kam es, dass die jungen Leute in großer Aufgeräumtheit aus ihrem Wagen stiegen, der sie zuletzt im Schritt auf steiler, schleifenförmiger Anfahrt vor das Portal des internationalen Sanatoriums Berghof getragen hatte.
So, jetzt sind wir also angekommen auf dem Zauberberg. Ja, würden Sie weiterlesen, die Sie das noch nicht kennen oder weiter anhören? Ja? Dann leistet der Gerd Westphal offensichtlich einen guten Job. Es ist ja wirklich einer der namhaftesten Sprecher gewesen. Lebt auch nicht mehr, aber wenn Sie mal Hörbücher sich anschaffen wollen und die sind von Gerd Westphal gelesen, dann können Sie darauf wetten, dass es eine sehr interessante und gute Interpretation ist. Ja, vielleicht im Rückblick dann, wenn ich Ihnen noch ein bisschen was erzählt habe, werden Sie merken, dass in diesem ersten Kapitel, diesen 16 Minuten, die Sie jetzt angehört haben, eigentlich schon alles drin ist. Eigentlich schon die ganzen Themen des Romans, die eine Rolle spielen, das Verhältnis zur Zeit, Krankheit, Tod, hier alle schon anklingen und erste Akzente setzen. Ich sagte, seinen Reiz entwickle der Roman durch die Figuren, die Menschen und die Lebenskonzepte. Schauen wir uns also die wichtigsten Figuren etwas genauer an. Mit Hans Castorp schickt Thomas Mann einen naiven Helden ins Rennen. Castorp ist ein bequemer Mensch, ohne Ambition und ohne wirkliche Lebenserfahrung. Die Liebe, der Tod, die Gestaltung des eigenen oder des sozialen und politischen Lebens, mit diesen großen Themen hat Hans Castorp sich kaum abgegeben. In seiner Zeit auf dem Zauberberg wird er sich verändern, wird eine Entwicklung durchmachen, wie das ebenso geschieht in einem Bildungs- und Entwicklungsroman. Und Sie können fast darauf wetten, wenn ein Autor Ihnen am Anfang eines Romans sagt, dass jemand wohin reist und nicht die Absicht hat, sich irgendwie zu ändern, dass es dann passiert und dass es dicke kommt. Ja, so wird den Hans Castorp die Liebe anziehen und der Tod faszinieren. Eros und Thanatos, den Liebes- und der Todestrieb des Menschen, den lässt Thomas Mann über diesen jungen Mann kommen, ihn gewaltig verwirren, und zwar 7 Jahre lang. So lange wird er nämlich dort bleiben. Von einer schweren Lungenerkrankung muss er nicht kuriert werden. Sein körperlicher Zustand ist im Vergleich zu den schweren Fällen bestens. Wohl aber muss er sich von metaphysischen Spekulationen, idealistischen Illusionen und von seiner verschleppten Sympathie mit dem Tod befreien. All das wird er dort auf dem Zauberberg entwickeln und dann irgendwann auch dort lassen müssen. Und er muss sich entscheiden, ob er sich, um den Tod wissend, in den Dienst des Lebens stellen wird. An die Seite von Hans Castorp wird Claudia Chauchat gestellt und einmal auch gelegt. Dieses Frauenzimmer aus Osteuropa ist eine femme fatale. Sie hat etwas von der lässigen Selbstgewissheit und der Eleganz einer Raubkatze. Anfänglich ist Castorp davon abgestoßen, wie undiszipliniert Madame Chauchat die Tür zum Speisesaal krachend zuwirft. Das passt so gar nicht in das Wertgefüge seiner Erziehung, in der man sich zurückzunehmen hat, in Hamburger Vornehmheit. ein Wertgefüge, in dem Pflicht und Zucht als vorbildlich angesehen werden. Doch uns zieht bekanntlich der Gegensatz an und so geht es Hans Castorp mit der lässigen Claudia Chauchat, der fleischgewordenen Verführung. In einer Karnevalsnacht, die als ähnlich opulenter Taumel geschildert wird wie die Walpurgisnacht in Goethes Faust, in einer Karnevalsnacht wird aus Hans Castorps überhitzten Fantasien Wirklichkeit, sie gibt sich ihm hin. Schauen wir uns eine weitere wichtige Figur des Romans an, Ludovico Settembrini. Er ist anfänglich Patient in der Klinik. Als verarmter Schriftsteller kann er sich aber keinen Daueraufenthalt im luxuriösen Sanatorium leisten und wohnt später bescheiden zur Miete im nahegelegenen Dorf. So gerne er aus den Bergen hinab in die Welt ginge, dieses Bild wiederholt sich permanent, die Berge sind die Sondersituation, die Welt ist unten, im Flachland, im Tal. So gern Settembrini also hinabging in die Welt und sich dem Leben, dem wirklichen Leben widmete, seine Krankheit erlaubt ihm das nicht. Er ist auf den Aufenthalt in der Höhenluft angewiesen. Settembrini hat sich mit Pathos den Idealen des Humanismus und der Aufklärung verschrieben. Er glaubt an die Vernunft, an das tätige Leben, streitet für die Menschenrechte, hofft auf einen Weg zur Demokratie, der notfalls auch über die Revolution genommen werden muss. Manche Äußerungen übrigens und manche Positionen Settembrinis gemahnen an Schriften von Thomas Manns Bruder Heinrich, der immer schon der Demokratie wesentlich stärker verbunden war als Thomas. Settembrini mag den jungen Ingenere Castorp, versucht ihn zu beeinflussen und gegen Castorps übermächtig werdenden Liebes- und Todessehnsüchte anzukämpfen, lange vergebens. Der Humanist Settembrini ist einerseits eine zutiefst sympathische Figur in meinen Augen, andererseits wird er auch als lächerlicher, abgerissener Oberlehrer dargestellt. Hat immer schrecklich gewürfelte Hosen an und kommt abgerissen daher. Er hat nach einigen hundert Seiten bekommt er einen Gegenspieler im Roman, der wiederum zu einem Lehrmeister Hans Castorps wird, nämlich der Professor Leo Nafta. Nafta ist ein Jesuit und Kommunist. Er steht nicht auf der Seite des Lichts der Aufklärung, sondern auf der Seite eines düsteren Todesfanatismus und Mystizismus. Gegen Settembrinis Vernunftglauben setzt Leo Nafta eine mittelalterliche Religiosität. Er propagiert Askese und Kontemplation und schwärmt von einer Mystik des Leidens. Nafta ist wohlhabend, da lässt sich bekanntlich leicht Askese predigen. Seine politischen Visionen streben zu einem totalitären Gottesstaat, zu dessen Errichtung Terror und Krieg gerechtfertigt sind. Zwischen Nafta und Settembrini entbrennt eine hitzige, andauernde Debatte, in der beide ihren pädagogischen Einfluss auf Hans Castorp stärken wollen. Der Streit geht so weit, dass Nafta Settembrini zum Duell fordert. Der Humanist Settembrini weigert sich in diesem Duell, Nafta zu erschießen, weshalb Nafta seine Waffe gegen sich selbst richtet. Eine dritte Männerfigur tritt spät im Roman neben diese beiden Intellektuellen und beeinflusst den jungen Hans Castorp in seiner Zeit auf dem Zauberberg. Diese Figur trägt den Namen Mynheer Peppercorn und der Holländer ist der Gefährte, nicht der Gatte. Der Gatte sitzt irgendwo in Osteuropa, der Gefährte der Claudia Chauchat. Und dieser Mynheer Peppercorn verkörpert das pralle Leben, nein, mehr schon eine Art Gier des Lebens nach Leben. Als Peppercorn im Sanatorium ankommt, wirkt er auf Castorp wie ein Naturereignis, eine weltmännische Persönlichkeit, die das Leben zu genießen weiß und die beiden Schwätzerchen, Nafta und Settembrini, verzwergen lässt. Doch mit der Zeit bekommt auch dieses Bild Risse und Peppercorns Lebensgier wirkt auf Castorp irgendwann inhaltsarm. Zwei weitere Figuren des Romans seien noch angeführt. Der Chefarzt Behrens, der wurde ja hier auch schon erwähnt in dem Stück, das Sie gehört haben, dem Auszug. Dieser Behrens weiß recht robust mit dem Tod umzugehen, was den guten Hans Castorp dann auch sehr fasziniert. diese Robustheit, mit dem Tod umzugehen, wird ja hier schon in dem Bild mit den Bobschlitten angedeutet, mit denen die Leichen zu Tal transportiert werden. Das ist eine für ihn völlig neue Erfahrung. Ein weiterer Arzt ist der auch schon erwähnte Krokowski, der diese Seelenzergliederung betreibt. Und das fasziniert die Damen im Sanatorium ganz besonders. Der spricht nämlich permanent von der Liebe und was sie so mit einem macht. Und er macht das manchmal in Vorträgen und manchmal in Einzelsitzungen, aus denen die Damen doch hin und wieder vergleichsweise aufgefühlt herauskommen. Krokowski steht im Grunde in dem Roman für die Psychoanalyse, ist eine Auseinandersetzung von Thomas Mann mit diesen jungen Ideen, die da aufkamen. Soweit also ein Abriss der Handlung und der zumindest für unseren Zweck heute wichtigsten Figuren des Romans. Naja, mir fällt ein, wir sind ja stecken geblieben in unserer kleinen, unbedeutenden Geschichte zu Beginn. Wie fing sie gleich an? Es war einmal ein kleiner Junge, dem wurde von seinem Lehrer aufgetragen, ein Bild zu malen. Ja, und dann malte er dieses Bücherzimmer mit dem bärtigen Mann, der auf einer Schreibmaschine tippt. Und der Lehrer wollte wissen, was er denn später nun werden wolle. Der Junge sah ihn erstaunt an und sagte, das sieht man doch. Sonst würde ich ja wohl nicht fragen, gab der Lehrer zurück. Schriftsteller, Schriftsteller will ich werden, rief der kleine Junge. Ein Schriftsteller, der verdient doch nichts, das ist doch kein Beruf, sagte der Lehrer. Das macht nichts, sagte der kleine Junge. Na, du wirst schon sehen, sagte der Lehrer und fragte noch, und wie willst du das denn werden? Meinst du etwa, als Schriftsteller könne man irgendwo eine Lehre machen oder gar Schriftsteller studieren? Aus dem kleinen Jungen wurde ein junger Mann. Und dieser junge Mann arbeitete, als er Mitte 20 war, als... Aber an dieser Stelle sollten wir unseren Vortrag vielleicht fortsetzen und zur nächsten Station fahren. Der dritten Station, in der es um die Zeit auf dem Zauberberg geht und um philosophische Wegmarken des Romans. Thomas Mann lässt in den Figuren des Romans bestimmte Lebenskonzepte, philosophische oder religiöse Positionen auftreten. Die Bezüge zur Philosophiegeschichte im Detail auszuleuchten, das lässt sich an dieser Stelle nicht machen. Da gibt es Dutzende von Dissertationen und Habilitationen dazu. Ein paar Stichworte fielen ja schon auf. Sie haben gehört, wofür Settembrini, Naphta, Peppercorn oder auch Krokowski stehen. Thomas Mann war sicher in der Philosophie belesen, aber er war kein Philosoph, war nicht systematisch geschult. Er spielte eher mit Theorien und Vorbildern, mit Lektüreerlebnissen, die er zum Beispiel bei Friedrich Nietzsche und Arthur Schopenhauer fand. Auf Nietzsche-Lektüre und auf Goethe-Lektüre verweist denn auch der Romantitel. Das Wort Zauberberg taucht bei Nietzsche in dessen Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik auf. Und die Walpurgisnacht im Faust findet, so schreibt es Goethe, auf einem zaubertollen Berg statt. Gemeint ist der Brocken im Harz, also einem Zauberberg. Man könnte aus philosophischer Sicht den Roman in vielerlei Richtungen auslegen. Ich möchte das an dieser Stelle beschränken und so deuten. Im Zauberberg wird am Beispiel eines jungen Mannes, Hans Castorp, dargelegt, wie man sich im Leben orientiert, wie man zu sich findet oder auch nicht, welche widerstreitenden Positionen wir im Leben und zum Leben einnehmen können. Nicht explizit bei Thomas Mann, aber in meiner Sichtweise kreist der Roman um zentrale anthropologische und ethische Fragen. Und bei Immanuel Kant bereits finden wir diese Fragen kurz und klar als Quartett formuliert. Vier Fragen: Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was kann ich wissen? Was ist der Mensch? Diese Kantschen Fragen zielen auf unsere Menschwerdung als humane, erfüllte Wesen. An einer Stelle des Romans findet Hans Castorp die Quintessenz für solch ein Streben nach Menschwerdung. Es ist der einzige Satz auf 750 Seiten, der typografisch hervorgehoben wird. Und dann hat er offenbar irgendeine besondere Bedeutung. Dieser Satz lautet: Der Mensch soll um der Güte und der Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Der Mensch soll um der Güte und der Liebe willen dem Tode keine Herrschaft einräumen über seine Gedanken. Auf diesen Satz stößt Hans Castorp, wenn wir über 500 Seiten Lektüre hinter uns haben. Das dauert also. Und damit können wir denn auch eine weitere große Thematik des Romans aufgreifen, die Zeit. Sie haben vorher das erste Kapitel angehört. Wenn Sie das Buch aufschlagen, so steht dieses erste Kapitel nicht zu Beginn. Die erste Textseite ist mit Vorsatz überschrieben. Das Wort changiert zwischen verschiedenen Bedeutungen. Die mit Vorsatz überschriebenen Absätze sind vorgesetzt, stehen dem Roman voran. Sie geben aber auch die Vorsätze des Autors preis, sagen in ironischem Ton, was sich der Autor vorgenommen hat, mit welchem Vorsatz er sich ans Erzählen der Geschichte macht. Hören wir uns das einmal an und achten Sie vielleicht darauf, wie hier immer wieder von der Zeit die Rede ist.
Der Hans Castorps, die wir erzählen wollen, nicht um seinetwillen, denn der Leser will einen einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Menschen kennenlernen, sondern um der Geschichte willen, die uns in hohem Grade erzählenswert scheint, wobei zu Hans Castorps Gunsten denn doch erinnert werden sollte, dass es seine Geschichte ist und dass nicht jede Geschichte passiert. Diese Geschichte ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen. Das wäre kein Nachteil für eine Geschichte, sondern eher ein Vorteil. Denn Geschichten müssen vergangen sein. Und je vergangener, könnte man sagen, desto besser für sie in ihrer Eigenschaft als Geschichten und für den Erzähler, den raunenden Beschwörer des Imperfekts. Es steht jedoch so mit mir, wie es heute auch mit den Menschen und unter diesen nicht zum wenigsten mit den Geschichtenerzählern steht, sie ist viel älter als ihre Jahre. Ihre Betagtheit ist nicht nach Tagen, das Alter, das auf ihr liegt, nicht nach Sonnenumläufen zu berechnen. Mit einem Wort, sie verdankt den Grad ihres Vergangenseins nicht eigentlich der Zeit. Eine Aussage, womit auf die Fragwürdigkeit und eigentümliche Zwienatur dieses geheimnisvollen Elementes im Vorbeigehen angespielt und hingewiesen sei. Um aber einen klaren Sachverhalt nicht künstlich zu verdunkeln, die hochgradige Verflossenheit unserer Geschichte rührt daher, dass sie vor einer gewissen Leben und Bewusstsein tief zerklüfteten Wände und Grenze spielt. Sie spielt, oder um jedes Präsens gewissentlich zu vermeiden, sie spielte und hat gespielt, vormals, ehedem, in den alten Tagen, der Welt vor dem großen Kriege, mit dessen Beginn so vieles begann, was zu beginnen wohl kaum schon aufgehört hat. Vorher also spielt sie, wenn auch nicht lange vorher. Aber ist der Vergangenheitscharakter einer Geschichte nicht desto tiefer, vollkommener und märchenhafter, je dichter vorher sie spielt? Zudem könnte es sein, dass die unsere mit den Märchen auch sonst ihrer inneren Natur nach das eine und andere zu schaffen hat. Wir werden sie ausführlich erzählen, genau und gründlich, denn wann wäre je die Kurz- oder Langweiligkeit einer Geschichte abhängig gewesen von dem Raum und der Zeit, die sie in Anspruch nahm? Ohne Furcht vor dem Odium der Peinlichkeit neigen wir vielmehr der Ansicht zu, dass nur das Gründliche wahrhaft unterhaltend sei. Im Handumdrehen also wird der Erzähler mit Hansens Geschichte nicht fertig werden. Die 7 Tage einer Woche werden dazu nicht reichen und auch 7 Monate nicht. Am besten ist es, er macht sich im Voraus nicht klar, wie viel Erdenzeit ihm verstreichen wird, während sie ihn umsponnen hält. Es werden in Gottes Namen ja nicht gerade zu 7 Jahre sein. Und somit fangen wir an.
Ja, bleiben Ihnen da irgendwelche Aussagen über die Zeit haften? Oder ist Ihnen aufgefallen, wie er dieses Thema angeht? Was für Aspekte er anspricht? Sie haben ja zuvor das erste Kapitel gehört und da beginnt schon ein Gespräch zwischen ihm und seinem Vetter über die Zeit und das setzt sich dann auch noch fort. Das Phänomen der Zeit beschäftigt Hans Castorp sehr. In der Philosophie wird der Zeitbegriff unter sehr, sehr vielen Gesichtspunkten betrachtet, auch unter sehr, sehr vielen, die hier überhaupt nicht betroffen sind. Und auf all diese Punkte können wir natürlich nicht eingehen. Es geht ja heute Abend darum, den Zeitbegriff, der sich in diesem Roman entwickelt, ein bisschen zu beleuchten. Es gibt einen erzähltechnischen Aspekt der Zeit, den wir nachher nochmal ansprechen. Aber was in Zauberberg vor allem zur Sprache kommt, das ist das Erleben der Zeit. Hans Castorp spekuliert somit über psychologische Zusammenhänge und Phänomene der Wahrnehmung. Es geht um erlebte Zeit, nicht beispielsweise um Raumzeit und dergleichen, wie man den Begriff ja auch beleuchten könnte. Nein, es geht um den Zusammenhang, was Zeit uns ist. Er macht sich dann auch daran, mal zu spekulieren, und da gibt es einen kleinen Exkurs über den Zeitsinn, so heißt das Kapitel. Und das möchte ich Ihnen auch noch zu Gehör bringen.
Diese Bemerkungen werden nur deshalb hier eingefügt, weil der junge Hans Castorp Ähnliches im Sinne hatte, als er nach einigen Tagen zu seinem Vetter sagte und ihn dabei mit rot geäderten Augen ansah: Komisch ist und bleibt es wie die Zeit einem Lande zu Anfang an einem fremden Ort. Das heißt, selbstverständlich kann keine Rede davon sein, dass ich mich langweile. Im Gegenteil, ich kann wohl sagen, ich amüsiere mich königlich. Aber wenn ich mich umsehe, retrospektiv, also verstehe mich recht, kommt es mir vor, als ob ich schon mehr weiß, wie lange hier oben wäre. Und bis dahin zurück, wo ich ankam und mich gleich verstand, dass ich da war und du noch sagtest, steige noch aus, erinnerst du dich? Das scheint mir eine ganze Ewigkeit. Mit Messen und überhaupt mit dem Verstand hat das ja absolut nichts zu tun. Es ist eine reine Gefühlssache. Natürlich wäre es albern zu sagen, ich glaube schon 2 Monate hier zu sein, das wäre ja Nonsens. Sondern ich kann Ihnen nur sagen, sehr lange. Ja, antwortete Joachim, das Thermometer im Munde. Ich habe auch gut davon. Ich kann mich gewissermaßen an dir festhalten, seit du da bist. Und Hans Castorp lachte darüber, dass Joachim dies so einfach ohne Erklärung sagt.
Ja, wie die Zeit vergeht, wie unsere Erinnerungen sich mit dem Erleben verweben. Apropos, erinnern Sie sich noch an unsere Geschichte von dem kleinen Jungen? War er nicht zum jungen Mann geworden, Mitte 20? Was machte er da? Dieser junge Mann arbeitete, als er Mitte 20 war, als Volontär, als angehender Redakteur bei einer Zeitung. Mitten im Studium hatte er diese Möglichkeit ergriffen, denn er wollte nun Journalist werden. Das war ein Beruf, den man lernen konnte und mit dem man verdiente. Und nun saß er in der Redaktionsstube und tat Dienst über die Feiertage zum Jahreswechsel. Morgen sollte die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheinen und er hatte sie zu redigieren, um mit Artikeln zu füllen. Die Tage zuvor war er mit Schreibblock und Stift in der Hand von Termin zu Termin gehetzt, hatte Bürgermeister Ansprachen halten gehört und Chöre Lieder singen, hatte Wohltätigkeitsbasare besucht und die Polizei nach besonderen Vorkommnissen befragt, bis er sich bei all dem einen Schnupfen geholt hatte. Und husten musste er auch. und in der Redaktionsstube war es ungeheizt und kalt, dass seine Lunge pfiff. Aber er achtete nicht darauf und arbeitete brav weiter und freute sich auf den Feierabend, denn zu Hause wartete ein Buch auf ihn, das er in diesen Tagen las, ein eigentümliches Buch. Wo waren wir in unserem Vortrag stehen geblieben? Wir sollten die nächste und letzte Station ansteuern. Diese Station beschäftigt sich mit dem Erzählen und der Zeit. Für Thomas Mann spielt eine zentrale Frage der Menschwerdung immer wieder eine Rolle, die Frage nach der richtigen Form, in der wir das Leben gießen. Die extremen Pole bilden Überform und Unform. Mann schrieb 1925 im Rückblick auf den Roman Der Zauberberg, Zitat, Form ist etwas lebensgesegnet Mittleres zwischen Tod und Tod. Zwischen dem Tode als Unform und dem Tode als Überform. Zwischen Auflösung also und Erstarrung. Zwischen Wildheit und Erstorbenheit. Etwas lebensgesegnet Mittleres sei die Form. Zwischen Wildheit und Erstorbenheit. Die richtige Form ist selbstredend auch das, was der Dichter für sein Werk anstrebt. Wie schwer ihm das fallen kann, hat Thomas Mann in einer Erzählung über einen bedeutenden Dichter festgehalten. Es gibt eine Aufnahme, da liest Thomas Mann selbst diese Erzählung. Und damit Sie auch mal die Stimme Thomas Manns kennenlernen, möchte ich Ihnen die Anfänge dieser Aufnahme vorspielen. Es ist hier die Rede von einem Dichter, der an einem Schauspiel arbeitet und sich damit schwer tut. Und es ist die Rede auch von einem Gegenpart dieses Dichters. Vielleicht kommen Sie ja dahinter, welche Personen gemeint sind.
Auszüge aus Schwere Stunde und Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas.
Ich muss ein bisschen vorspulen, Entschuldigung.
So. Er stand vom Schreibtisch auf. Von seiner kleinen, gebrechlichen Schreibkommode stand auf wie ein Verzweifelter und ging mit hängendem Kopfe in den entgegengesetzten Winkel des Zimmers zum Ofen, der lang und schlank war wie eine Säule. Er legte die Hände an die Kacheln, aber sie waren fast ganz erkaltet, denn Mitternacht war lange vorbei. Und so lebte er, ohne die kleine Wohltat empfangen zu haben, die er suchte, den Rücken daran, zog hustend die Schöße seines Schlafrocks zusammen, aus dessen Brustaufschlägen das verwaschene Spitzenjabot heraushing, und schnob mühsam durch die Nase, um sich ein wenig Luft zu verschaffen, denn er hatte den Schnupfen wie gewöhnt. Oder waren all der Schlaffheit und Schwere, das leidige Zimmer gewahrsam schuld, dass der Arzt nun schon wieder seit Wochen über ihn verengt hielt? Gott wusste, ob er wohl daran tat. Der ewige Katarrh und die Krämpfe in Brust und Unterleib mochten es nötig machen. Und schlechtes Wetter war über Jena seit Wochen, das war ich. Aber gut war sie nicht, die enge Gefangenschaft. Nicht gut für die Gedanken und den Rhythmus des Bluts, aus dem die Gedanken kamen. Das sechseckige Zimmer, kahl, nüchtern und unbequem, mit seiner geweißten Decke, unter der Tabaksrauch schwebte, seiner schräg karierten Tapete, auf der oval gerahmte Silhouetten hingen, und seinen 4-5 dünnbeinigen Möbeln, lag im Lichte der beiden Kerzen, die zu Häupten des Manuskripts auf der Schreibkommode brannten. Er stand am Ofen und blickte mit einem raschen und schmerzlich angestrengten Blinzeln hinüber zu dem Berg, von dem er geflohen war, dieser Last, diesem Druck, dieser Gewissensqual, diesem Meer, das auszudrücken, dieser furchtbaren Aufgabe, wie sein Stolz und sein Elend, sein Himmel und seine Verdammnis war. Es schleppte sich, es stockte, es stand, schon wieder. Das Wetter war schuld und sein Katar und seine Müdigkeit. Oder das Werk, die Arbeit selbst, die ein unglückselige und der Verzweiflung geweihte Empfängnis war. Er war aufgestanden, um sich ein wenig Distanz davon zu verschaffen. Denn oft bewirkte die räumliche Entfernung vom Manuskript, dass man Übersicht gewann, einen weiteren Blick über den Stoff und Verfügungen zu treffen vermochte. Ja, es gab Fälle, wo das Erleichterungsgefühl, wenn man sich abwendete von der Stätte des Ringens, begeistert wirkte. Und das war eine unschuldigere Begeisterung, als wenn man die Körner oder schwarzen, starken Kaffee, die kleine Tasse stand auf dem Tischchen. Wenn sie ihm über das Hemmnis hülfe, nein, nicht mehr. Nicht der Arzt nur, auch ein zweiter noch. Ein ansehnlicher hatte ihn dergleichen behutsam wieder raten. Der andere, der dort in Weimar, den er mit einer sehnsüchtigen Feindschaft liebte. Er war weise, er wusste zu leben, zu schaffen, misshandelte sich nicht, war voller Rücksicht gegen sich selbst. Stille herrschte im Hause. Nur der Wind war hörbar, der die Schlossgasse hinunter sauste und der Regen, wenn er prickelnd gegen die Fenster getrieben hat. Alles schlief, der Hauswirt und die Seine, Lotte und die Kinder. Und er stand einsam wach am erkalteten Ofen und blinzelte gequält zu dem Werk hinüber, an das seine kranke Ungenügsamkeit ihn nicht glauben ließ. Nein, es misslang und alles war vergebens. Die Armee hätte gezeigt werden müssen. Die Armee war die Basis von allem. Da sie nicht vors Auge gebracht werden konnte, war die ungeheure Kunst denkbar, sie der Einbildung aufzuzwingen? Und der Held war kein Held. Er war unedel und kalt. Die Anlage war falsch und die Sprache war falsch. Und es war ein trockenes und schwungloses Kolleg in Historie, breit, nüchtern und für die Schaubühne verloren.
Tja. Wissen Sie, über wen er hier redet? Ja. Schiller. Ja, sicher. Es ist Schiller und der Gegenpart natürlich, also Schiller in Jena, der Gegenpart in Weimar natürlich Goethe, der zu leben weiß und zu genießen weiß, und Schiller, der sich eins abarbeitet und nicht vorankommt. Tja, wenn ein Autor wie Thomas Mann sich in einen Klassiker hineinversetzt, so auch deshalb, weil er annimmt, dass er das mit Fug und Recht tun kann, dass er über dessen Schreibprobleme im Bilde sei. Daran können Sie sehen, was für einen Rang sich Thomas Mann, denke ich, selbst zuschreibt. Er versteht sich mit den Großen. Das hier beschriebene disziplinierte Arbeiten, das gehörte im Übrigen zu Thomas Manns eigener Vorgehensweise. Jeden Vormittag schrieb er, die Familie durfte ihn unter keinen Umständen dabei stören, und pro Tag rang er sich eine druckreife Seite ab. Die Nachmittage waren dann Studien vorbehalten, aber das musste sein, pro Tag eine Seite, die druckreif war. Also nach Musenkuss klingt so etwas nicht, eher nach harter Arbeit. für diejenigen unter Ihnen, die an Inspiration, Genialität, Eingebung und Musenküsse glauben, noch eine weitere Stelle aus dieser Erzählung, eine kurze, vielleicht für Studenten ganz interessant.
Schnell zufriedenen und Unwissenden, die nicht unter dem Druck und der Zucht des Talents leben. Seht das Talent, meine Herren und Damen dort unten, weithin im Parterre. Das Talent ist nichts Leichtes, nichts Tempelndes, es ist nicht ohne weiteres ein Können. In der Wurzel ist es Bedürfnis, ein kritisches Wissen um das Ideal, eine Ungenügsamkeit, die sich ihr Können nicht ohne Qual erst schafft und steigert. Und den Größten, den Ungenügsamsten ist ihr Talent die Schärfe Geißel.
Nun denn. Kommen wir nochmal auf die Zeit zu sprechen. Wir brachten sie in Bezug zur richtigen Form. Wie Thomas Mann mit der Zeit im Zauberberg als Erzähler umgeht, wie er Zeit erzählt und formt, das ist schon erstaunlich und eigenwillig. Wir wissen, Hans Castorp verbringt 7 Jahre in diesem Davoser Sanatorium. Nun könnte man annehmen, dass jedem Jahr, also könnte man naiverweise annehmen, dass jedem Jahr etwa gleich viele Seiten des Romans gewidmet werden. Doch dem ist nicht so. Der Anfang des Romans nimmt sich viel Zeit. Da werden noch Stunden und Tage gezählt. Die Zeit wird sozusagen in kleiner Münze bezahlt. Und je weiter der Roman voranschreitet, umso generöser geht er mit der messbaren Zeit um. Die Zeit wird nun, um in dem Bild zu bleiben, mit immer größeren Scheinen verrechnet. Thomas Mann, dieser raunende Beschwörer des Imperfekts, spielt so mit der Zeiterfahrung des Lesers. Ich schreibe hier gerade im Präsens. Ne? Er spielt mit der Zeiterfahrung des Lesers, denn schließlich ist ja auch die Lektüre eines Romans eine Weise, seine Zeit zu verbringen, sie zu gestalten oder totzuschlagen. So erzählt Thomas Mann also unsere Zeit, lässt sie vergehen und stillstehen. Das ist ein Punkt, den er auch erzählerisch anstrebte, ein Erleben möglich zu machen mit dem Roman einer ungeheuren Ausdehnung des Zeitmoments, ja, dass die Zeit auf eine gewisse Art stillsteht. Hans Castorp hat auf dem Zauberberg zwischen philosophischen Positionen in der Gestalt von Vorbildern zu wählen. Uns wird erzählt, wie Castorp die Wahl nicht recht zu treffen weiß. Er kann sich nicht entscheiden zwischen Settembrini, zwischen Nafta, zwischen Peppercorn und so weiter. Und uns wird erzählt, wie er darüber Zeit gewinnt und Zeit verliert. 7 Jahre immerhin. Er gewinnt diese Zeit, diese 7 Jahre. Er gewinnt sie für eine Auseinandersetzung mit sich selbst und gleichzeitig verliert er sie natürlich, weil er dem tätigen Leben in diesen 7 Jahren entzogen ist. Ja, er gewinnt Zeit und verliert Zeit, so wie wir, wenn wir Romane lesen. Warum tun wir das eigentlich? Tja. Womöglich, weil wir so Mensch werden, weil wir Wesen sind, die werden, wer wir sind, weil sie sich erzählen. Wir erzählen uns, anderen und uns selbst. Damit schaffen wir uns, machen uns einen Begriff von uns selbst und von der Welt, in der wir leben. Erzählend schaffen wir diese Welt und uns. Und weil das nicht so einfach ist, weil Erzählen gelingen oder scheitern kann, suchen wir eben Vorbilder für dieses Erzählen. Deshalb womöglich lesen wir Romane, Erzählungen, Gedichte und Berichte, gehen ins Theater, schauen Filme an, hören der Oma zu, die uns Märchen erzählt. Ja, da war doch noch was. Ich schuld Ihnen noch das Ende einer kleinen, unbedeutenden Geschichte von dem kleinen Jungen, der ein Bild malte, auf dem er sich als Schriftsteller sah. Aus dem kleinen Jungen war ein junger Mann geworden, der als Volontär arbeitete, als angehender Zeitungsmann. Tat er zuletzt nicht Dienst über Neujahr in der ungeheizten Redaktionsstube? Seine Lunge pfiff. Aber er achtete nicht darauf und arbeitete brav weiter und freute sich auf den Feierabend, denn zu Hause wartete ein Buch auf ihn, das er in diesen Tagen las, ein eigentümliches Buch. Dieses Buch begleitete ihn durch die folgenden Wochen, in denen der Husten nicht weggehen wollte. Dieser Husten, so fanden dann die Ärzte heraus, war kein einfacher Husten. Der junge Mann hatte Asthma. Darüber dachte der junge Mann einige Zeit nach und dann wunderte ihn diese Diagnose nicht allzu sehr. Er las ja in diesem Buch, das hieß Der Zauberberg. Was aus dem jungen Mann wohl geworden ist, 3x7 Jahre später besaß er einige Bücher, hatte zu wenige selbst geschrieben, auch sein erstes schon am Computer und nicht an der Schreibmaschine getippt. Und inzwischen war er Professor. Und manchmal rauche ich Pfeife. Ich danke Ihnen und freue mich auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Ja, danke schön. Ja, kann ich Ihnen noch Auskunft geben oder wollen Sie was anmerken zu dem Vortrag heute? Ich würde gerne, wenn wir damit durch wären, von Ihnen noch ganz kurz ein kleines Resümee haben von dem Semester, aber falls Sie jetzt noch Fragen zu Thomas Mann und dem Zauberberg aufkommen lassen wollen, gerne. Ja, bitte. Also eine Hörspielfassung, eine aktuelle gibt es nun auch, der Zauberberg. Und es gibt sogar Studentinnen, die sich vorbereiten und hierher kommen. Potsdonner und Potstausend, wohin soll das nur führen? Ja, weitere Anmerkungen oder dann doch Fragen? Nun, dann, wenn das nicht der Fall ist, oder habe ich was übersehen? Nein. Wenn Sie keine Fragen zu dem Vortrag heute haben, dann würde ich gern von Ihnen was wissen. Die meisten von Ihnen sind jetzt das ganze Semester hier treu und brav in die Aula gestapft und haben sich immerhin dann 12 Vorträge über erzählte Welten angehört. Ich habe ja das Vergnügen, also fürs nächste Semester habe ich schon was in Vorbereitung, wieder diese philosophischen Grundbegriffe, aber ich muss mich natürlich fragen, möchte ich das selbst weiterführen und B, soll ich das tun? Ist das für Sie interessant? Bringt Ihnen das was, wenn Sie in solch einer Vortragsreihe sitzen? Das richtet sich natürlich jetzt primär an die Studenten, was ich frage. Womöglich haben Sie da Ihre eigene Sichtweise, aber Sie gestatten, dass ich jetzt mal Hochschullehrer spiele und mich erkundige, was bei den Studenten so an Interessen vorhanden ist. Mögen Sie mir da was sagen? Was war so los in diesem Semester? Ist was hängen geblieben, ja, Herr Rosner?
Ja, also ich finde es schön, wenn es weitergeht. Ich würde vielleicht wünschen, dass es mal was gehen würde, wie zum Beispiel moderne Begriffe, die auch mit Ethik zu tun haben, wie zum Beispiel Armut, Terrorismus, Krieg, solche Dinge.
Also Sie hätten gerne aktuellere Begriffe, wenn wir denn...
Ja, auch
ja, also meine Bitte an die Referenten ist natürlich, die Begriffe auch nicht allein philosophiegeschichtlich darzustellen, sondern eben durchaus auch aktuelle Aspekte zur Sprache zu bringen. Ich glaube, dass es, wenn wir jetzt über die Reihe philosophische Grundbegriffe reden, auch nicht ganz verkehrt ist, so vorzugehen. Würden wir uns nur auf die aktuelle Sicht stürzen, dann hätte ich ein bisschen das Bedenken, dass wir, böse gesagt, nicht viel weiter kommen als die Stammtische. Ja? Der Reiz dieser Art von Auseinandersetzung liegt für mich darin, dass wir begreifen können, dass Begriffe nicht einfach über uns kommen. ja, sondern dass sie eine Geschichte haben und dass es wichtig ist, diese Geschichte auch zu kennen. Und da sehe ich auch ein bisschen den Bildungsauftrag, wenn Sie so wollen, solch eine Reihe. Und deshalb würde ich nicht ganz davon ablassen und würde mir auch wünschen, dass Sie nach einem Semester philosophische Grundbegriffe vielleicht auch ein ganz klein bisschen einen kleinen Baustein bekommen zu Ihrer eigenen philosophischen Bildung. Aber das in der Tat muss nicht nur mit den ja, immer gleichen großen alten Begriffen geschehen. Wir haben auch im nächsten Semester, kann ich jetzt schon sagen, ein paar, die nicht gerade über eine riesige philosophische Geschichte verfügen, aber durchaus über Aktualität. Ich habe nicht das Programm komplett im Kopf, es ist auch noch nicht komplett fertig, aber wir werden zum Beispiel starten mit Abenteuer. Und wir werden Solidarität im Programm haben. Und das scheint mir so nicht ganz unaktuell zu sein. Ja, aber vielleicht auch noch mal zu der erzählten Welt, die ja einen anderen Blickwinkel einnimmt, die Literatur oder Film, oder bisher noch nicht geschehen, aber gerne auch, doch einmal haben wir es gemacht, Oper betrachten kann oder dergleichen mehr. Schauspiel, was bleibt da bei Ihnen hängen? Gehen Sie da mit Gewinn raus oder sitzen Sie halt jetzt das Semester ab, weil Sie Ihren Schein brauchen? Es ist ja auch in Ordnung. Ich würde mich halt jetzt gerne ein bisschen laben an Ihren großen Einsichten, die Sie gewinnen im Zuge eines Semesters. Bleibt da was hängen oder was nehmen Sie mit? Wir dürfen jetzt wirklich was sagen.
Also ich habe mir zum Beispiel von Faust das Hörbuch gekauft, also vielleicht mal ganz autarktisch, aber da gab es zum Beispiel Hörspielfassungen, die als erstes deutsches Hörbuch gar nicht von 1972 gekauft.
Nach dem Vortrag letzte Woche. Das hat Sie inspiriert, sich mit dem Faust. Also zumindest Anregung zur Lektüre ist bei Ihnen entstanden. Naja, das ist ja schon was. Ich meine, wir sind hier an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Da spielen diese Themen natürlich nicht die große Geige in Ihrem Curriculum, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, manchmal kann man ein Curriculum auch nur aushalten, wenn man hin und wieder die anderen Geigen anhört und sich mit was anderem beschäftigt, um Inspiration zu bekommen und ein bisschen den Geist dadurch zu erfrischen, dass man sich auf anderes einlässt. Nun gut, bevor ich jetzt vollends abgleite und nur noch Worte zum Sonntag am Montagabend rede, wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns im nächsten Semester wieder. Dankeschön.